Nicht alles, was zunächst gut klingt, hat auch eine gute Intention. Und da sehe ich auf jeden Fall eine Gefahr. Und vor allem auch, weil ja gerade zum Beispiel die Neue Rechte dafür bekannt ist, online ihre Mitglieder zu rekrutieren.
Kleine Pause. Begegnungen in der Teeküche.
Hallo und herzlich willkommen.
Hallo.
Wir freuen uns sehr. Wir haben gefühlt seit einer Ewigkeit keine Folge mehr aufgenommen. Und wir freuen uns ganz, 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 ganz besonders heute über eine ganz wundervolle Gästin. Und ja, ihr hört, wir sind zu dritt und wir würden uns sehr freuen, wenn du dich unseren ZuhörerInnen vorstellen wollen würdest.
Ja, hallo. Ich freue mich auch total, dass ihr mich eingeladen habt. Ich bin Hami, ich bin 32 Jahre alt und wohne mit meiner Familie in Frankfurt. Ich bin bildungspolitische Aktivistin und arbeite gleichzeitig in einer bildungspolitischen Einrichtung. Ich beschäftige mich mit den Themen Antirassismus, intersektionalen Feminismus und ja, ich mache regelmäßig Aufklärungsarbeit auf Instagram. Und ich denke, darüber werden mich wahrscheinlich auch die meisten kennen.
Ja, und die, die dich, genau, herzlich willkommen. Auch von mir nochmal, hallo. Ich bin hier gerade so ein bisschen im Hintergrund. Die dich noch nicht kennen, da schicken wir natürlich wie immer vorweg, die sollten dann vielleicht ab jetzt gerne folgen. Wir haben uns da wie so oft auch über Instagram kennengelernt und ich muss sagen, dass ich das total faszinierend finde, wie sehr du dich mit unterschiedlichsten Themen, die sich natürlich im weitesten Sinne mit der Antidiskriminierungsarbeit auseinandersetzen, beschäftigst. Also dein Account ist wirklich ein Account, von dem man sehr viel lernen kann. Du hast ja gerade selber schon angesprochen, dass du sehr intersektional unterwegs bist und vor allen Dingen dann im feministischen Bereich auch intersektional versuchst, Aufklärungsarbeit zu leisten. Aber ich glaube auch, dass es viele Dinge gibt, über die du sprichst, die aus pädagogischer Sicht eine große Bedeutung haben. Sonst würden wir ja jetzt wahrscheinlich auch nicht unbedingt miteinander ins Gespräch kommen. Denn natürlich ist vieles von dem, was du machst, auch für den Schulkontext im weitesten Sinne relevant, wenn man darüber spricht, was man denn auch vom Aktivismus so lernen kann oder wo muss man vielleicht oder sollte man vielleicht mal mit dem Finger drauf zeigen. Wir machen das ja zu Beginn immer so, dass unsere Gästinnen eine kleine Anekdote aus dem Bereich der Schule erzählen dürfen können und das so darfst du natürlich auch.
Ja, sehr gerne. Also wenn ich an Schule denke, dann erinnere ich mich an vier Semester, die ich tatsächlich Lehramt studiert habe. Das war nämlich so, dass ich nach der Schule, also nach dem Abi, nicht so ganz wusste, was ich machen will. Und ich wusste aber, okay, ich mag die Fächer Geschichte und Ethik. Und ja, was mache ich damit? Ich werde jetzt einfach Lehrerin. Und habe aber nach vier Semestern gemerkt, also vor allem auch, nachdem ich so das Schulpraktische, also in der Schule ein Praktikum gemacht habe, dass das Dasein als Lehrerin vielleicht doch nicht so mein Spezialgebiet ist, was aber wiederum witzig ist, weil ich jetzt ja doch im Nachhinein wieder in diesen Bildungsbereich gekommen bin. Genau, und ich fand das Studium total toll. Ich finde es sehr bemerkenswert, die Arbeit, die dahinter steckt als Lehrkraft. Und dennoch finde ich es auch wichtig, im Nachhinein für mich, dass ich einfach gemerkt habe, dass es kein Job für mich ist und das ist auch total in Ordnung. Und ich aber indirekt ja auch trotzdem was machen kann in dem Bereich, obwohl ich eben nicht sozusagen Lehrerin bin. Und das ist eigentlich so meine Verbindung zur Schule, dass ich tatsächlich einfach davor hatte, Lehrerin zu werden und das dann nicht beendet habe.
Okay, vielen, vielen Dank. Ja, das ist total spannend, denn du hast ja gerade schon selber gesagt, ne, du machst ja dennoch jetzt Bildungsarbeit und kümmerst dich ganz, ganz aktiv um junge Menschen, Jugendliche, die natürlich unter anderem auf Social Media unterwegs sind und ja, ganz viele Erfahrungen machen im digitalen Raum, der aber auch die ein oder andere Tücke bis hin zur Gefahr natürlich birgt. Ich wollte noch ganz kurz ergänzen, das, was Nicole eben zum Einstieg gesagt hat, was ich auch so faszinierend finde an deinem Insta-Kanal unter anderem ist, dass du so immer am Puls der Zeit bist. Du bist immer aktuell an allen Themen dran und recherchierst die so unfassbar gut und arbeitest die Problemfelder, die sich natürlich auch ergeben, so mega krass informativ auf, dass ich einfach sage, wenn man im Bereich Medienkompetenz unterwegs ist, im Bildungsbereich, dann muss man eigentlich deinen Account kennen. Das ist was, was unerlässlich ist für meine Begriffe. Was sind denn so für dich oder ja, was bringt dich dahin, natürlich auch im Rahmen deiner aktivistischen Arbeit im Sinne von, was sind die Problemfelder, die du siehst im digitalen Bereich oder die Gefahren im Netz vielleicht auch für junge Menschen?
Also ich denke natürlich, dass also soziale Medien und ja, das Internet, das bietet unglaublich viele Möglichkeiten. Menschen können sich vernetzen. Man hat super schnell Zugriff auf Informationen, die man braucht. Und es ist sozusagen die Lebensrealität von Jugendlichen. Die meisten sind in den sozialen Netzwerken. Und deswegen finde ich es total wichtig, zum einen, dass da auch eine niederschwellige Herangehensweise an Medienkompetenz, also an die Vermittlung von Medienkompetenzen geknüpft, also dass die Herangehensweise niederschwellig ist und dass sie auch überhaupt erstmal vorhanden ist. Also ich glaube, gerade Jugendliche, die sich zum Beispiel auch im Gaming-Bereich befinden und aufhalten, da ist es oft so, dass auch zum einen die Eltern da gar nicht so viel Einblick haben, gar nicht so wissen, was die Kinder da eigentlich machen online und mit wem sie sich da unterhalten. Und das Gleiche oder ähnlich ist es ja auch irgendwie bei Lehrkräften, dass im Schulunterricht oftmals diese Medienkompetenzen oder wie kann man sich in diesen Räumen bewegen, das gar nicht so richtig vermittelt wird. Und deswegen ist es für mich so wichtig, dass man lernt und dass man Jugendlichen mitgibt, wie sie kritisch im Internet Informationen konsumieren können. Und das ist nämlich auch, um zu der Gefahr zu kommen. Es kann ganz schnell passieren, dass man dort zum einen an falsche Informationen kommt, weil es braucht schon zum einen eine gewisse Sensibilität, um wirklich auch jede Seite zu checken, ob sie jetzt seriös ist oder nicht, auf der man jetzt zum Beispiel Informationen sich holt. Und zum anderen ist es auch genau das, was radikale Gruppen oder Gruppierungen ja auch nutzen. Also sie reißen Themen an sich, die im ersten Moment eigentlich ganz gut klingen. Also sowas wie Frauenrechte oder Klimaschutz und nehmen aber diese Themen, um ihre radikalen Ideologien zu verbreiten. Also ein Beispiel zum Beispiel, das Thema Feminismus schützt unsere Frauen, in Anführungsstrichen, unsere oftmals dann auch so deutsche Frauen, und das ist ja ganz klar ein neurechtes Thema, auch in Bezug auf die Kölner Silvesternacht wird da ja auch in Bezug genommen, oder Klimaschutz, das dann auch ganz viel da verbunden wird mit dem Thema Heimatschutz, also Klimaschutz auch als nationalistisches Thema eigentlich. Und das sind so Dinge, da muss einfach sensibilisiert werden und da muss ganz klar auch die Kompetenz mitgegeben werden. Nicht alles, was zunächst gut klingt, hat auch eine gute Intention. Und da sehe ich auf jeden Fall eine Gefahr und vor allem auch, weil ja gerade zum Beispiel die Neue Rechte dafür bekannt ist, online ihre Mitglieder zu rekrutieren.
Ja, vielen, vielen Dank für diese ganz ausführliche Darstellung, die man wahrscheinlich so als Einführungstext in Warum ist Medienkompetenz in Schule wichtig, direkt quasi reinpacken könnte. Es gibt jetzt so viele Punkte, an die man jetzt direkt irgendwie anknüpfen wollen würde. Ich glaube, einer der wichtigsten Punkte, die du ganz klar rausgestellt hast, ist, dass viele Dinge eben nicht offensichtlicher Natur sind. Also, dass man sich das nicht so vorstellen darf, dass man eine Internetseite öffnet, auf der aufgrund der Aufmachung, der Wortwahl oder was auch immer direkt klar ist, in was für einen Kreis quasi man sich oder in welche Bubble man sich begibt, sondern ganz im Gegenteil, dass das häufig Themen sind oder eben auch Bereiche des Netzes, wie zum Beispiel Gaming, die erstmal völlig frei davon, also von jeglicher Ideologie beispielsweise, würde man sich so vorstellen, sind, weil wir zum Beispiel ein Fantasy-Spiel spielen gerade oder was auch immer. Aber dass genau das quasi auch der Ort der Verführung sein kann, je nachdem, wer eben der Host dieser Seite ist oder welche Menschen sich quasi auf dieser Seite aufhalten und vielleicht in Kommunikation treten dann mit Jugendlichen und Kindern.
Ja, und gerade zum Beispiel so große Anbieter wie Steam. Steam hat ja zum Beispiel ein sehr großes Publikum und die moderieren nichts. Das ist ein Raum, der absolut nicht moderiert wird. Da nennen sich Leute teilweise nach bekannten Diktatoren oder verbreiten da. Also es ist kein sicherer Raum sozusagen für Menschen mit Diskriminierungserfahrungen, und dennoch ist dieser Raum da und wird genutzt. Das heißt, wie gehen wir damit um? Wir können nicht davon ausgehen, dass die Anbieter zum Beispiel von Steam jemals, dass ihre Policies ändern werden und jetzt anfangen irgendwie zu moderieren, was natürlich wünschenswert wäre, aber wir können nicht davon ausgehen. Das heißt, was machen wir jetzt damit? Und deswegen ist auch die Vermittlung von Kompetenzen so, so wichtig.
Vielleicht könntest du für diejenigen, die es nicht kennen, ganz kurz erklären, was Steam ist, weil ich bin mir nicht ganz sicher, wer alles so zuhört und ob alle diese Plattform beispielsweise kennen.
Also ich sag auch vorweg, ich bin keine Expertin im Gaming-Bereich, aber Steam ist eine sehr, sehr große Plattform, über die sehr, sehr viele bekannte Online-Spiele laufen. Also wirklich von Rome, das ist, glaube ich, das, was auch viele kennen, bis hin zu, ich glaube, auch so Counter-Strike und diese ganzen Rollenspiele, viele laufen da eben über Steam. Und ich glaube, jede Jugendliche, die wirklich auch ein bisschen gamen, die kennen diese Plattform auf jeden Fall.
Ja, und das sind ja auch Sachen, die man als Lehrerinnen nicht unbedingt beigebracht bekommt. Was man dann immer wieder hört oder sieht, also es gibt ja so dieses Klischee, dass auch alle Pädagoginnen sagen, all diese Spiele sind schrecklich, und es gibt Riesendebatten seit Jahrzehnten darüber, über die Auswirkungen von den sogenannten, ich sage das jetzt bewusst so, ne, in Anführungsstrichen Ballerspielen. Ne, das haben wir schon bei Attentaten in Schulen diskutiert. Das wird immer wieder zum Thema. Aber eine Sache, die ja also nicht neu ist, aber die in der letzten Zeit zum Beispiel bei dem Attentat in München Thema geworden ist oder wieder mehr in den Fokus gerückt ist, das sind ja genau die Dinge, also am OEZ, ne, dass diese Form der Radikalisierung auch über Kommunikation dort stattfindet, ne, und eben nicht nur darüber, dass man Computerspiele spielt, ne, und irgendwie, ich glaube, oft gerade im pädagogischen Bereich gibt es da so eine veraltete Vorstellung, dass es daran liegt, dass Jugendliche irgendwie in ihrer Freizeit sich nur mit diesen Dingen beschäftigen und da zu Hause alleine sitzen und stundenlang Computer spielen, sondern dass das eben nicht nur darüber funktioniert, dass sie überhaupt spielen, dass das Problematische ist, sondern dass es eben Communities gibt, die sich darüber vernetzen können, weltweit vernetzen können. Es gibt oft auch Verbindungen, wenn wir jetzt über die rechte Szene sprechen, in die USA, zu anderen nationalistischen Gruppen, auf verschiedensten Ebenen und auch in verschiedensten, wie soll ich das sagen, Härtegraden. Und ich glaube, das ist was, wo es auch im
in unserem Beruf oft zu wenig Aufklärung darüber gibt, beziehungsweise auch keine verpflichtende Aufklärung darüber. Das ist ja oft sowas, worüber wir viel diskutieren, ne? In welchen Bereichen müsste sich eigentlich jede Lehrkraft fortbilden, und nicht jeder kann Expertin für Computerspiele werden. Aber dieser Blick darauf ist halt meiner Meinung nach oft so ein bisschen, ich unterrichte Pädagogik und es ist auch Thema in Pädagogikbüchern und so, aber es ist oft ein etwas veralteter Blick. Und nicht jeder geht auf die Website, keine Ahnung, von Bildungsinstitutionen und guckt sich an, was ist eigentlich aktuell in 2021 das Problematische. Also das wollte ich jetzt nur noch mal so ein bisschen ergänzend zum Kontext Schule sagen, dass das natürlich ein Thema ist, was schon lange irgendwie auf dem Schirm ist, aber was vielleicht in seinen Strukturen, gerade weil es so komplex ist und sich auf so vielen Ebenen abspielt, auch oft schwer zu fassen und schwer zu überblicken ist. Und ich finde, da ist deine Arbeit auch eine ganz interessante, weil du dich ja inhaltlich damit auseinandersetzt und auch neben deinem Aktivismus auf deinem eigenen Kanal, aber auf deinem Kanal ja auch eine Art Role Model darstellst in der Aufdeckung dieser Dinge. Also ich möchte jetzt nur mal so ein Beispiel nennen, weil auch die Aufklärung funktioniert ja auf verschiedenen Ebenen. Es gab vor einiger Zeit mal so einen Tattoo-Filter, weil das auch ein sehr griffiges Beispiel ist, ne, um zu zeigen, wie das funktionieren kann. So ein Tattoo-Filter, den viele benutzt haben, ne, sagen, wie witzig aus, war ganz cool. Man hatte dadurch dann so ein komplett tätowiertes Gesicht und die Arme und so, das funktioniert ja sehr real. Und dann hast du darauf aufmerksam gemacht mit anderen, ne? Aber ich habe es jetzt beispielsweise über deinen Account verfolgt, dass bei diesem Tattoo-Filter, ob bewusst oder unbewusst, dazu kannst du ja vielleicht gleich noch mal ein bisschen was sagen, was dabei rumgekommen ist, eben auch Tattoos in Stilen mit drin waren. Also man muss sich das jetzt so vorstellen, das ist so ein, wie man das halt vielleicht auch aus dem realen Leben dann kennt, ne, so ein ganzes Sleeve, also die Arme waren voll tätowiert, das Gesicht war voll tätowiert. Und da gab es eben auch Tattoos, die durchaus problematisch waren, ne, weil sie eben versteckte rechtspopulistische Codes enthielten, die man auf den ersten Blick vielleicht nicht erkennt. Und das ist natürlich eine Art der Aufklärungsarbeit, die so direkt funktionieren kann, aber die auch auf also unterschiedlichen Wegen stattfinden kann. Vielleicht kannst du das noch mal so ein bisschen kurz ergänzen, um das, was ich jetzt vergessen habe.
Ja, genau. Also bei dem Tattoo-Filter, ich muss sagen, mir ist es am Anfang tatsächlich auch nicht aufgefallen, weil der Tattoo-Filter eben so gestaltet ist, dass die Tattoos sehr, sehr, also die Motive sehr eng beieinander waren und man auf dem ersten Blick erstmal nur so die prägnantesten, wie einen Totenkopf zum Beispiel gesehen hat oder so eine große Blume oder wie auch immer. Und zwischendrin waren dann eben Runen, germanische Runen oder beziehungsweise Runen, die von den Nazis, also in der Nazizeit dann auch umgedeutet wurden. Wie zum Beispiel die Odal-Rune war da drauf und die, genau. Und das ist mir dann aufgefallen und dann war ich erstmal am Anfang auch total schockiert, dass mir das selber nicht aufgefallen ist. Und daraufhin habe ich gemerkt, okay, es muss da einfach mehr Sensibilisierung passieren. Also das passiert so schnell, dass man sowas dann teilt. Also man benutzt den Filter. Es haben super viele diesen Filter benutzt und verbreitet dadurch Bilder, also von zum Beispiel von diesen Runen, und transportiert dadurch auch eine bestimmte Ideologie, obwohl man das gar nicht wollte. Und da kam dann auch wieder so ein bisschen die Diskussion, weil auch einige dann meinen, okay, aber ich habe das gar nicht, das war nicht meine Absicht und so weiter. Und das ist natürlich, das glaube ich auch den meisten, dass es nicht die Absicht war. Aber manchmal oder oftmals ist die Absicht nicht das, was zählt, sondern das, was es, die Außenwirkung ist das, was zählt. Und die Menschen, die zum Beispiel direkt von den Rechten bedroht werden, die sehen zum Beispiel an einer Person eine Rune tätowiert, die eindeutig auch dem rechten Spektrum zuzuordnen sind. Und dann fühlen, also ich würde mich dann im ersten Moment natürlich erstmal bedroht fühlen, auch wenn die Person das vielleicht gar nicht so, auch wenn die Person vielleicht gar nicht rechts ist. Aber genau, und damit spielt aber auch die neue Rechte eben. Sie spielt damit, dass es in einem Grauzone, dass Symbole in einer Grauzone sich befinden. Also sie sind nicht verboten, aber die meisten wissen, welche Bedeutung sie eigentlich haben. Und deswegen, genau, das wäre der eine Punkt. Und dann, und das ist ja nicht der einzige Bereich, in dem es so versteckte Codes gibt, sondern es gibt Codes auch in Form von bestimmten Redewendungen, also oder von bestimmten Erzählungen, Narrativen wie diese geheime Macht von Einzelpersonen und so weiter. Das sind ja zum Beispiel sehr antisemitische Erzählungen und darauf aufmerksam zu machen oder darauf, also man kann die Sensibilisierung kann nicht immer an konkreten Beispielen stattfinden, weil das verändert sich, es ist dynamisch. Das heißt, man muss eher den Jugendlichen oder auch Lehrkräften sogar eher zeigen, okay, wie kann ich denn immer kritisch sein bei bestimmten Sachen? Und in der Pädagogik gibt es da zum Beispiel mittlerweile auch den großen Bereich der Serious Games. Also das sind Spiele, die im pädagogischen Kontext benutzt werden. Und Spiele ist ja eigentlich was total, Spiele sind was total Selbstverständliches. Also Kinder fangen schon an zu spielen. Also und auch eigentlich jeder spielt, ob es nun Kartenspiele sind oder Brettspiele, wie auch immer. Und Games sind letztendlich nichts anderes. Und ich glaube, die Hemmschwelle ist oftmals vielleicht auch bei Lehrkräften und bei PädagogInnen allgemein, dass man denkt, okay, Games, damit habe ich nichts zu tun, das ist mir zu neumodisch. Und das ist eine Skepsis halt gegenüber einer, glaube ich, auch einer digitalen Produkten, die aber eigentlich gar nicht sein müsste, weil es eben mittlerweile wirklich auch sehr gute Konzepte, eben diese Serious Games gibt, die niederschwellig die Möglichkeit bieten, sich mit dem Thema Gaming und mit dem Thema Radikalisierung im Netz beschäftigen. Und da kann ich eigentlich direkt auch von Hidden Codes erzählen. Das ist ein Spiel der Bildungsstätte Anne Frank, an dem ich mitarbeite. Und da geht es darum, dass Jugendliche lernen, wie sie also zum einen lernen, wie bestimmte radikale Gruppen, also in den ersten beiden Folgen geht es um rechte Gruppen, also um die neue Rechte. Und da geht es darum, wie erstmal zu erkennen, wie diese Gruppe Jugendliche oder auch, ja nicht nur Jugendliche, ne, generell Mitglieder mobilisieren online. Und dann wird da auch beigebracht, wie man Verschwörungsmythen erkennt. Und auch werden Handlungsempfehlungen zum Beispiel oder bekommt man Handlungsempfehlungen, wie man sich verhalten kann, wenn zum Beispiel in der unmittelbaren Umgebung, wie zum Beispiel in der eigenen Klasse, sich eine Person eventuell radikalisiert. Und das sind ja super komplexe Themen eigentlich, die aber mit Hilfe von einem Serious Game, also in dem Fall von Hidden Codes, sehr niederschwellig, sehr einfach, sehr eindrücklich und gleichzeitig auch sehr realitätsnah näher gebracht werden können. Und genau, und weil ihr auch darüber gesprochen hattet, dass es irgendwie noch gar nicht so vermittelt wird, auch an die Lehrkräfte, das Wissen, wie man solche Themen zum Beispiel vielleicht auch so behandelt oder genau. Die meisten Serious Games werden ja von bildungspolitischen Einrichtungen auch gemacht und da bei Hidden Codes zum Beispiel ist es so, dass die Bildungsstätte dann auch kostenlose Fortbildungen anbietet für Lehrkräfte. Das heißt, sie werden da auch geschult, wie sie das Spiel anwenden können im Unterricht. Und es gibt dann noch didaktisches Begleitmaterial. Also solche Spiele funktionieren natürlich nicht allein für sich, sondern sie müssen in einem didaktischen Kontext auch mit integriert werden. Und sie brauchen natürlich auch eine Einbettung, einfach eine thematische Einbettung. Und das wird zum Beispiel auch mit geliefert mit dem didaktischen Begleitmaterial. Und ich glaube, das Problem ist, dass es zum einen vielleicht gar nicht so bekannt ist, dass es sowas gibt. Und zum anderen natürlich eben, wie ich schon gesagt habe, dass vielleicht auch ein bisschen die Scheu davor ist, dass es zu kompliziert sein könnte, obwohl es das eigentlich gar nicht so ist. Mhm.
Ja, vielen, vielen Dank. Wir haben ja in unserer letzten Folge auch mit Miron gesprochen, mit Miron Mendel. Und sind natürlich, also das ist jetzt kein Geheimnis, große Fans der Bildungsstätte und haben mit ihm aber auch darüber gesprochen, wie man es eigentlich schaffen könnte, dass Lehrkräfte sich von sich aus, also das ist jetzt vielleicht auch schon das große Fragezeichen, das da mitgenannt ist, überhaupt mit der Arbeit dieser Bildungseinrichtungen, die ja so tolle Projekte machen, wie zum Beispiel Hidden Codes, auseinandersetzen. Ich will das jetzt nicht in so einem BWL-Kontext setzen, ne? Aber es ist ja so auch eine Frage des, ich nenne es jetzt mal Marketings, ne? Also wie kommen diese Themen oder diese Angebote eigentlich auch mehr an die Schulen? Das ist jetzt nicht was, das ist jetzt keine Frage an dich, ne? Sondern es ist so eine Frage, die ich in den Raum stelle, ne? Also alle, die zuhören, können sich darüber, glaube ich, mit Gedanken machen. Denn unsere Erfahrung ist es so ein bisschen, dass wir das auch an uns selber merken, sich einen Überblick über diese Sachen zu verschaffen, neben dem eigentlichen Arbeiten, ist oft sehr schwierig. Ne? Wir machen jetzt, ich nenne es mal zufällig, ne, obwohl es natürlich nicht zufällig ist, irgendwie diesen Podcast, beschäftigen uns mit Antidiskriminierungsarbeit und je mehr man sich damit beschäftigt, desto mehr Institutionen, desto mehr Programme, desto mehr Angebote lernt man kennen. Und das, was ich immer so ein bisschen schade finde, ist, wenn ich zurückdenke an mein Ref beispielsweise, da wurde mir das nicht vorgestellt. Ne? Also da kommt das manchmal zufällig, je nachdem, ob die eigene Fachleitung oder so sich selber dafür interessiert. Die laden dann vielleicht mal jemanden ein und so weiter. Und dann kommt man, oder über die Stadt oder was weiß ich was, ne? Es gibt unterschiedliche Möglichkeiten, aber dann kommt man in Kontakt mit solchen Initiativen. Und was ich mir immer so ein bisschen wünschen würde, wäre da auch wieder ein Thema, was bei uns oft vorkommt, nämlich, dass sich die Schule auch mehr öffnet und mit diesen Institutionen zusammenarbeitet, sodass eigentlich so ein Spiel wie eben Hidden Codes, was ja, glaube ich, für jeden, der jetzt zuhört und sich für diese Themen interessiert, super interessant klingt und auch super hilfreich klingt, dass das aber auch eigentlich in allen Seminaren und so weiter bekannt ist. Ne? Und das ist irgendwie immer so ein Knackpunkt, finde ich, innerhalb unseres Systems, wo man sich wirklich fragt, wie kann das sein, dass man nur davon erfährt, wenn man jetzt zufällig mit Hami einen Podcast macht? Ne? Das ist jetzt ein bisschen überschwitzt gesagt. Ne? Natürlich tragen wir jetzt auch irgendwie dazu bei und so, aber das ist was, wo ich mir ganz oft denke, ja, das ist total schade. Und dass das auch oft Bundesland, das hat vielleicht dann auch wieder was mit dem, wie unser Bildungssystem und unser Schulsystem und so aufgebaut ist, zu tun. Aber ich bin mir sicher, dass das in Hessen mehr Leute kennen als jetzt beispielsweise in, keine Ahnung, Bayern. Ne? Weil eben die Bildungsstätte beispielsweise in Hessen, vor allem in Hessen, positioniert ist.
Hm. Ja. Wenn ich ganz kurz. Nee, sag erst halt.
Und dann sag du gerne.
Nee, ich wollte dich nicht unterbrechen. Ich wollte nur ganz kurz, ich finde das total wichtig, was du gerade gesagt hast. Ich glaube aber, das Ganze hat dann noch so eine Metaebene in der Hinsicht, dass LehrerInnen natürlich mit Medienkompetenz in allererster Linie erstmal primär andere Sachen verbinden, als das, worüber wir jetzt gerade gesprochen haben. Das ist so Punkt eins. Und ich glaube, das andere ist auch, dass die, alles, was auf Social Media passiert, wenn das jetzt nicht ausgesprochen junge Kolleginnen sind oder einfach Menschen, die warum auch immer einen anderen Zugang oder einen direkteren Zugang auch zu Digitalität haben in Schule oder in ihrem privaten Umfeld, dass das gar nicht auf dem Schirm ist, dass das ein Ort ist, der, wie du gerade ja schon ausgeführt hast, Hami, in dem junge Menschen unterwegs sind, in Räumen, die nicht moderiert sind, in denen eben bestimmte Symboliken, bestimmte Redewendungen, egal was es ist, dass man tatsächlich in diesem Bereich als junger Mensch mit radikalen Aussagen sozusagen überhaupt konfrontiert wird. Ich glaube, dass das ganz vielen LehrerInnen überhaupt nicht klar ist, dass das passiert und dass deshalb quasi auch solche Angebote, wie das, über das wir jetzt gerade sprechen, natürlich nicht so präsent sind, weil man vielleicht das Problemfeld gar nicht kennt, weil man immer noch so ein bisschen kleben bleibt auf der Ebene, dass man vielleicht weiß, dass es bestimmte Bands gibt, die Musik machen, die versucht oder über Konzerte und so versucht dann eben junge Menschen für die Themen der neuen Rechten zu begeistern oder dass es Menschen gibt, die immer noch auf der Straße stehen und irgendwelche Bücher oder Flyer verteilen. Ich glaube wirklich, dass vielen das nicht bewusst ist, dass in diesem schönen, rosa, bunten Social-Media-Instagram-Bereich, dass da der auch schon infiltriert ist, wenn man so möchte.
Vielleicht auch bewusst, aber eben, also der eigene Schritt in diese Welt ist dann zu weit weg, um das wirklich irgendwie entschlüsseln nicht zu können. Also ich will jetzt irgendwie Kolleginnen, ich finde das auch immer so ein bisschen schwierig, wenn man sagt, das ist ein Generationenproblem, sondern es ist einfach so, die Zugänge andere sind. Na, also ich formuliere das jetzt bewusst sehr vorsichtig, weil das ist ja nicht was, was auch medial nicht auch besprochen wird. Aber die Art und Weise, wie es besprochen wird, ist vielleicht da nicht die, die wirklich dazu führt, dass man sich damit auseinandersetzt, sondern es ist dann so dieses, oh, böse Social Media, was macht Social Media mit uns und werden wir jetzt alle zu Narzisstinnen, weil wir ständig Selfies machen, ne? Also ich formuliere jetzt bewusst irgendwie polemisch und das ist jetzt auch schon eine Aussage von 2010 gefühlt, ne? Und trotzdem ist es ja irgendwie was so ein gewisses Bild in Lehrkraftzimmer transportiert, so, dass aber in der Realität ganz anders aussieht und das natürlich genauso komplex wie in der Welt außerhalb von Social Media auch innerhalb von Social Media eine komplexe Welt existiert, die in jeglicher Hinsicht funktioniert und arbeitet und so weiter.
Ja,
absolut. Aber jetzt haben wir ganz lang geredet. Du warst eigentlich dran, sorry.
Alles gut. ich finde, es fehlt, glaube ich, auch ein bisschen an dem Bewusstsein, also ein bisschen Bewusstsein dafür, dass zum einen, also wenn ich mich zum Beispiel, ich bin jetzt nicht auf dem aktuellen Stand, was die Ausbildung von Lehrkräften angeht und so weiter, aber ich erinnere mich an die 4 Semester, die ich hatte und auch, ich wusste natürlich, was dann auch zukünftig auf mich zugekommen wäre und es gab zum Beispiel kein Seminar oder kein Modul, was sich ausschließlich mit Diskriminierungen oder mit Diskriminierungssensibilisierung beschäftigt. Und das fand ich dann schon irgendwie schwierig, weil ich finde, gerade im Raum der Schule passieren ja diese Dinge auch ganz häufig, dass zum einen SchülerInnen betroffen sind von Diskriminierung und zum anderen, dass ja da auch der Raum ist, in dem man diese Dinge auch vermitteln kann. Und ich weiß nicht, wie die Lehrpläne momentan sind, aber es gibt ja zum Beispiel auch kein Fach, das sich nur mit diesen Themen beschäftigt. Und das könnte wiederum auch gleichzeitig diese Hürde sein, diese Themen im Schulunterricht mit einzubeziehen. Weil ich weiß, Lehrkräfte sind natürlich auch sind ja natürlich auch gebunden. Ihr müsst euch ja an Lehrpläne halten und so weiter. Und wo integriert man diese Themen wie Radikalisierung? Und zum einen, genau, sehe ich das Problem irgendwie auch darin, weshalb es vielleicht schwierig ist, dass zum Beispiel auch bestimmte Spiele wie Hidden Codes nicht ganz so eine große Reichweite bekommen, weil eben gar kein Raum dafür ist, sozusagen das anzuwenden. Und zum anderen eben auch diese Social Media oder auch Gaming, wo viel ja auch eben über Beziehungen, über persönliche Kommunikation verläuft, dass das aber genau das Medium ist, also genau das Mittel ist oder der Weg ist, wie bestimmte radikale Ideologien oder Verschwörungsmythen weitergegeben und transportiert werden. Also zum Beispiel die Neue Rechte, die hat Influencerinnen, die wirklich wie diese typischen Beauty-Influencerinnen agieren und tatsächlich eigentlich auch ganz viel so vielleicht diese Tipps geben, aber unterschwellig, aber immer wieder so doch nochmal so rechte Gedanken mit übertragen. Und das ist, und darum geht es, dass es gar nicht so offensichtlich ist, sondern dass es wirklich so ganz unterschwellig vermittelt wird. Und dass dieses Narzisst, also dieses Image der NarzisstInnen sozusagen im Online, ja, unmittelbar auch trotzdem mit damit verknüpft ist, so, dass man natürlich auch, vielleicht auch aus, in Anführungsstrichen, narzisstischen Gründen irgendwie auf Instagram aktiv ist und das aber nicht ausschließt, dass man eben gleichzeitig auch Gefahr läuft, sich mit Menschen zu verbinden, die vielleicht problematische Inhalte verbreiten. Und da sehe ich auf jeden Fall, dass es, ja, dass diese Verknüpfung irgendwie noch nicht so ganz so in der breiten Masse angekommen ist, obwohl, wie ihr es ja auch schon gesagt habt, dass ja in den Medien ja auch behandelt wird in Form von, wenn man zum Beispiel an die jüngsten Anschläge denkt, also oder auch an Christchurch und so weiter, die Täter haben sich ja alle online radikalisiert.
Und teilweise auch gekannt, ne? Das ist ja, das fand ich bei dem Podcast über das OEZ aussagekräftig und auch so beängstigend, dass der Täter ja Nachahmer in den USA hatte, in New Mexico, und sich aufeinander bezogen wird über diese Netzwerke, ja. Das weltweit, ne? Und das sind ja Strukturen, wo man schon auch aus pädagogischer Sicht ganz klar sagen muss, es ist notwendig, dass diese Sensibilisierung stattfindet. Und da haben wir auch schon oft drüber gesprochen, unserer Meinung nach auch in Form eines Schulfaches, ne? Antidiskriminierungsarbeit. Und nur über diese Sensibilisierung kann ja die Kompetenz, die Fähigkeit vermittelt werden, diese Dinge aufzudecken. Und ich finde, das ist ein ganz wichtiger Punkt, den du eben angesprochen hast. Da habe ich direkt auch an die Antisemitismusforschung gedacht und an die Arbeit von Marina Czerniewski und dem Kompetenzzentrum, die eine Studie gemacht haben über Antisemitismus, die haben wir auch schon mal in unserer Folge mit Dalia Grinfeld angesprochen, bei der ganz klar rausgekommen ist, dass zwar eine Form von Sensibilisierung und von vermeintlicher Haltung bei vielen, vor allen Dingen weiß positionierten Lehrkräften da ist, dass es aber trotzdem immer wie so ein Elefant im Raum ist, weil eben diese Fähigkeiten auch tatsächlich erlernt werden müssen, ne? Gerade beim Thema Antisemitismus, gerade beim Thema Verschwörungserzählungen und eben versteckten Chiffren, Dingen, die eben nicht so offensichtlich sind wie die Diskussion um das N-Wort in Pippi Langstrumpf, ne? Also da gibt es eben viel, viel mehr Ebenen, bei denen dann viele Lehrkräfte gesagt haben, dass sie sich überhaupt nicht kompetent genug fühlen, um über diese Dinge zu sprechen und die selber zum Thema zu machen. Und das ist ja die Mindestvoraussetzung eigentlich, um sich um das eigene Wissen und die eigenen Fähigkeiten dann auch an SchülerInnen und zukünftige Generationen weitergeben zu können. Deshalb, als du gerade gesprochen hast, kam mir so ein bisschen die Idee, vielleicht sollten auch einfach die Lehrerinnen erstmal das Spiel spielen oder diesen Zugang irgendwie für sich selber ausprobieren. Und das ist jetzt wie so ein Appell, weil es ja auch oft daran scheitert, dass man sagt, ja, ich bin mit meinem Fach so, mit meinen Förderplänen, mit meinen Curricula, mit was weiß ich, was ich alles machen muss, so überfordert. Ich kann mich jetzt nicht hinsetzen und so ein 600 Seiten Fachliteratur Buch lesen über Antidiskriminierungsarbeit in der Schule, oder ich kann mich nicht hinsetzen und die Studie von Julia Bernstein über Antisemitismus in der Schule einfach mal abends noch lesen. Und das ist ja auch was absolut nachvollziehbar ist, aber ja gleichzeitig für Probleme sorgt. Und ja, deshalb, warum nicht auch selber andere Zugänge zu diesen Themen suchen, die man dann, und da sind wir auch wieder beim Thema LehrerInnenrolle, ne, vielleicht auch als gemeinsames Lernprojekt sieht und sich selber hinterfragt und sagt, okay, ich bin da nicht so sensibilisiert, wie ich sein müsste, aber ich lerne das einfach mit euch gemeinsam, ne? Das ist eine sehr idealistische Vorstellung, aber why not, ne? Also es ist ja was, wo man vielleicht auch sagen könnte, man probiert es einfach mal aus und guckt, ob man sich selber damit wohlfühlt. Und dann wollte ich noch ganz kurz sagen, weil du das jetzt angesprochen hast mit beispielsweise den InfluencerInnen, eine kurze Empfehlung. Es gab letztes Jahr ich glaube, es war so im Oktober 2020 eine große Recherche vom Korrektiv Faktencheck, ich verlinke das nochmal, über genau diese Netzwerke und vor allen Dingen auch wie diese ganzen Algorithmen funktionieren, also das, ne, dieser Strudel, der sich dann automatisch ergibt, wenn man nämlich vermeintlichen Interior-InfluencerInnen oder Mom-Fluencerinnen oder wie auch immer man sie in dem Fall, also auf der Oberfläche folgt, wie auch immer man sie nennen möchte, wie schnell man dann eben diese Verbindungen zu den neurechten Netzwerken dann doch angezeigt bekommt und vielleicht mal draufklickt und so. Und das ist ja auch ein großes Thema in Social Media. Und da dann die zweite Empfehlung, die ich auch nochmal verlinke, auch Feuer und Brot hat zu diesen Algorithmen mal eine ganz spannende Folge gemacht, die sich jetzt nicht nur damit auseinandersetzen, aber wo man durchaus sieht, wie diese Wirkmechanismen dann auch greifen können. Und da kann man auch über Umwege viel, viel lernen und das dann wiederum auf andere Dinge übertragen. Deshalb nur nochmal der Hinweis, dass das auf jeden Fall mit in die Shownotes kommen wird, weil mir das gerade so, während du gesprochen hast, in den Sinn gekommen ist.
Ja, absolut. Also ich schließe mich auch dem an, dass das Spiel auf jeden, also Hidden Code zum Beispiel, es gibt ja auch noch weitere Serious Games, also man muss eigentlich nur Serious Games eingeben und schon bekommt man eigentlich recht viel Auswahl. Also man kann zum Beispiel auch auf die Seite von der digitalen Spielkultur gehen, vielleicht könnt ihr das dann auch in die Shownotes packen. Die haben, das ist so ein medienpädagogisches Kompetenzzentrum und da haben die ganz viele Serious Games auch aufgelistet und da gibt's einfach super viele Informationen zu dem Thema und ich sehe es auch so, es ist auch für Lehrkräfte ein super Angriffspunkt, sich mit den Themen zu befassen, indem sie einfach selbst die Spiele mal spielen und dann im zweiten Schritt dann das auch im Unterricht anwenden. Und genau das wollte ich auch sagen, mit dass man auch gemeinsam mit den SchülerInnen lernen kann, weil viele LehrerInnen, ich würde sagen schon vielleicht noch die Mehrheit, sind weiß und haben zumindest nicht die gleichen Diskriminierungserfahrungen wie vielleicht auch einige SchülerInnen. Und da ist es vielleicht auch gut und schön, einfach einander zuzuhören und auch einfach die Lebensrealitäten von den SchülerInnen zu verstehen. Und mir ist natürlich auch bewusst, dass das nicht bundesweit an allen Schulen so möglich ist, weil vielleicht eine Schule in Frankfurt schon diverser ist als eine Schule auf dem Land irgendwo anders. Also da gibt es natürlich dann schon Unterschiede, was so Repräsentation angeht oder was auch Diversität angeht. Aber es muss gar nicht immer so eine Einbahnstraße sein, so im Sinne von Lehrkräfte müssen alles wissen, müssen das perfekt machen, sondern es kann einfach ein gemeinschaftliches Lernen sein und das ist sowieso auch irgendwie zu empfehlen, weil gerade wenn es um Online-Radikalisierung geht oder generell, wenn es um soziale Medien und so weiter geht, das sind Sachen, die sind so schnelllebig. Die können sich von heute auf morgen verändern und also die neue Rechte ist da vielleicht ein bisschen konstanter in ihren Themen und ihren Codes, aber zum Beispiel, wenn man an islamistische Radikalisierung denkt, die sind teilweise sehr am Puls der Zeit und reagieren sehr schnell auf so aktuelle Ereignisse zum Beispiel, die sie dann aufgreifen und dann für sich vereinnahmen und einfach genau. Und das sind jetzt das sind viele Beispiele, die einfach zeigen, dynamisch kann man an das Thema sowieso viel besser herangehen, als irgendwie schon für die nächsten 10 Jahre ein Konzept oder einen bestimmten Plan ausarbeiten, weil das wird, glaube ich, auch nicht funktionieren. Und das kann vielleicht auch ein bisschen Druck rausnehmen aus dem Ganzen. Vielleicht nicht ganz so als unüberwindbar erscheinen lassen, weil das ist es letztendlich nicht. Und auch ich habe nicht von heute auf morgen alles gewusst. Also ich bin täglich auch weiterhin am Lernen, auch wenn ich irgendwie aktivistischen Content mache und auf Dinge hinweise, aber die musste ich mir ja auch erstmal irgendwie erarbeiten und das Wissen irgendwie mir holen. Und das ist gar nicht so, dass es immer, dass ich dass man das so hundertprozentig alles wissen muss, weil das tue ich auch nicht, das tut niemand.
Ja, finde das total gut, dass du diesen Appell jetzt nochmal so ganz deutlich gesetzt hast, weil ich auch glaube, dass das sehr viel natürlich auch mit, ja, so ein bisschen Vorbehalten oder auch, dass man sich natürlich dann als ältere Person, als erwachsene Person eingestehen muss, dass es einfach Bereiche gibt, an denen man ja nicht mehr so ganz aktiv partizipiert und vielleicht auch einfach die schnelllebigen Entwicklungen dann auch nur so, ja, nicht in Gänze immer so erfassen kann, was ja vollkommen fein ist. Deshalb finde ich das ganz wichtig, dass du das nochmal gesagt hast, dass da eben auch Erwachsene von Jugendlichen sehr viel lernen können. Das finde ich, diese Blickrichtung finde ich so wichtig. Und eine Sache finde ich, ist mir gerade, da haben wir eben noch drüber gesprochen, ist mir auch gerade nochmal so deutlich geworden, dass wenn man entweder aktivistisch, so wie du unterwegs ist, oder versucht, Antidiskriminierungsarbeit auch in Institutionen wie Schule zu etablieren, dass struktureller Rassismus, man den erfahren Menschen an so vielen Stellen und es gibt so viele Verknüpfungen, die für weißgelesene Personen oder weiße Personen wie uns nur, also wenn wir davon berichten, also wenn uns jemand davon berichtet, dann kann man es nachvollziehen, weil wir bekommen ja super viel auch einfach nicht mit. Das heißt, die Lebensrealität vieler SchülerInnen, das ist nicht immer ganz offensichtlicher Rassismus, dem junge Menschen ausgesetzt sind, sondern es sind eben genau diese Dinge, über die du eben gesprochen hast, die eine Diskriminierungserfahrung darstellen und die auch Angst hervorrufen und Sorge hervorrufen und Unsicherheiten hervorrufen. Und da merkt man, finde ich, jetzt nochmal ganz stark, in wie viele Lebensbereiche eben struktureller Rassismus einerseits wirkt, aber andererseits, wie viele Bereiche natürlich auch Antidiskriminierungsarbeit deshalb umfassen muss.
Und erfordern.
Und erfordert ja. Auch, ne? Also das Feld der Medienkompetenz, das habe ich am Anfang ja schon mal gesagt, ich gehe da jetzt auch von mir ganz persönlich aus, die auch keine Expertin ist in diesem Bereich. Da geht es in Schule super viel um Datenschutz beispielsweise. Es geht sehr viel um Mobbing. Wir haben ganz viele Schulen. Es gibt so ein Projekt Medien-Scouts, ne? Also auch SchülerInnen bringen SchülerInnen bestimmte Skills bei, wenn es um, aber wie gesagt, da geht es sehr häufig um die allgemeine Perspektive, welche Daten gebe ich preis, wie ist das mit Bildrechten, was sind Dinge, die kriminell sind, was sind Dinge, die erlaubt sind. So, das sind ja so ganz, ganz Basis-Skills sozusagen. Das ist auch sehr, sehr wichtig. Und ich glaube, dieses Modul ist auch mittlerweile erweitert. Das heißt, ich spreche hier auch aus keiner ganz aktuellen Perspektive. Aber selbst in diesem Bereich wird dann wieder ganz, ganz deutlich, dass worüber wir jetzt gerade gesprochen haben, ganz dringend erweitert werden müsste sozusagen. Weil es gibt ja einfach diese Initiative und es gibt schon Material dafür. Und man kann da eine SchülerInnengruppe an der Schule haben, die genau dieses Projekt verfolgt und die Bock darauf haben. Aber dass man das hinzuzieht, über das wir gerade gesprochen haben, das finde ich so wichtig.
Ja, es muss eine, da sind wir ja auch wieder bei dem, was Karim Feraidoni ständig wiederholt, ne? Es muss eine Professionskompetenz genau. Sein, rassismuskritisch oder antidiskriminierungskritisch und sensibel, auch die Didaktik und auch den Schulalltag zu bestreiten. Und das würde sich ja dann logischerweise auch auf alle Bereiche auswirken. Und das ist bei dir ja eben auch schon ein bisschen angeklungen, ne? Also es kann ja auch ein Wechselspiel zwischen analoger Wissensaneignung und digitaler Wissensaneignung sein, ne? Also wenn ich mir jetzt vorstelle, jemand, der vielleicht noch nie ein Serious Game gespielt hat oder gar nicht auf Social Media unterwegs ist, kann natürlich trotzdem die Fähigkeit besitzen, beispielsweise antisemitische Chiffren entschlüsseln zu können. Natürlich geht das, ne? Natürlich kann ich mich seit irgendwie vielen Jahren damit beschäftigt haben, viel dazu gelesen haben. Und diese Person ist sicherlich dann auch im digitalen Raum schneller oder sensibilisierter bei, keine Ahnung, dem Besuch bestimmter Profile zumindest ins Stocken zu geraten. Aber genauso wirkt sich das ja andersrum aus. Das heißt, wenn ich mich quasi digital bilde oder im digitalen Raum bewege und mich da fortbilde, versuche zu sensibilisieren, über Accounts wie dein Account, über Serious Games, über unterschiedliche Plattformen. Da ist ja mittlerweile auf fast jeder Plattform auch das Gegenüber, also es gibt ja beides, ne? Gibt, dann werde ich ja im besten Fall auch sensibler im Alltag, werde ich ja im besten Fall auch sensibler, keine Ahnung, wenn ich in der U-Bahn bin und Diskriminierung beobachte oder wenn ich, keine Ahnung, auf dem, weiß ich nicht, wo auch immer bin und merke, oh, das ist aber jetzt ein Moment, an dem struktureller Rassismus deutlich wird, weil, und das habe ich vielleicht auf Instagram gelernt, ne? Auch wenn es nur ein Anstoß ist, auch wenn ich dann vielleicht noch nicht die Literatur gelesen habe oder sonst was, kann das ein Schritt eins sein. Und ich finde, es ist auch nochmal wichtig zu betonen, dass das auch ein gegenseitiges Helfen sein kann. Ne? Wir wissen alle, dass wir unterschiedliche Zugänge zu lernen haben, unterschiedliche also Lerntypen ist auch, sind auch Konzepte, die eigentlich schon widerlegt sind, aber trotzdem kann man ja sagen, ich habe eine Nähe zu, keine Ahnung, visuellen Dingen oder höre lieber Podcasts oder informiere mich lieber über Dokumentationen und gucke dann weiter oder ich lerne Dinge über Gespräche in der Teeküche oder wo auch immer. Und ich finde, das ist auch nochmal so ganz wichtig, dass sich das eben gegenseitig auch bereichern kann und dass man es einfach als ein Tool sehen kann in diesen Bereichen.
Ja, absolut kann ich nur zustimmen. Und ich finde auch, dass man diese Themen, also das Thema Antirassismus oder Antidiskriminierung einfach auch normalisieren muss. Also, dass es uns einfach überall begegnet und wir dementsprechend auch es irgendwie, ob nur bewusst oder unbewusst irgendwie auch einfließen lassen in, ob es nun in unserem Verhalten ist oder in unseren, also zum Beispiel auch in der Sensibilisierung. Also wenn das Thema Antirassismus einfach so alltäglich und so irgendwie auch normal ist, dann bin ich ja auch viel, sehe ich das ja auch viel eher. Also sehe ich ja auch viel eher, wenn irgendwo gerade was Rassistisches passiert oder was Diskriminierendes. Und diese Normalisierung kann halt auch ganz viel über die Schule stattfinden. Und wenn ich zum Beispiel auch aus meiner eigenen Schülerinnenperspektive spreche, ich war ja auch Schülerin und im Nachhinein, ich hätte mir so sehr gewünscht, dass meine LehrerInnen früher einfach das Wort Diskriminierung überhaupt mal in den Mund genommen hätten oder das Wort Rassismus. Und das so geht es ja nicht nur mir. Also es geht ja wahrscheinlich vielen SchülerInnen immer noch so, dass sie einfach sich wünschen, dass sie mit diesen Themen auch nicht alleine sind und dass sie wissen, dass Lehrkräfte, die ja auch eine gewisse Vorbildfunktion haben, sich für diese Themen auch interessieren und auch wissen, dass sie da sind. Und das fängt, glaube ich, auch bei mir eben für mich damit schon an, dass das keine Tabuthemen sind, sondern dass es einfach ganz alltäglich und normal ist.
Du hast ja eben gesagt, also das vielleicht noch als abschließende Frage, bevor wir zu unserer Hausaufgabe kommen. Ich habe schon ganz viele Hausaufgaben rausgehört, die man theoretisch stellen könnte. Ich bin ganz gespannt, was du gleich sagen wirst. Aber du hast ja eben gesagt, oder beziehungsweise die Schnelllebigkeit dieser Bewegungen, dieser Codes gegebenenfalls, auch die Veränderung auch auf Social Media, je nachdem auch welches Medium gerade in ist oder auf welche Art und Weise bespielt wird und so, dass das auch eine große Relevanz hat. Und ich habe mich dann so ein bisschen gefragt, ob die Serious Games, wie beispielsweise Hidden Codes, das ist jetzt eben das, worüber wir sprechen, aber wir haben ja eben schon gesagt, es gibt auch unterschiedliche Spiele, ob die Möglichkeit haben, sich immer anzupassen. Also werden die ständig weiterentwickelt und sind sozusagen up to date? Oder ist es eher so, und das frage ich jetzt, ne, offensichtlich kenne ich mich damit nicht so gut aus, einfach aus so einer ganz pragmatischen Perspektive. Also kann ich quasi in jedem Moment auf dieses Spiel zugreifen als Lehrkraft und weiß, das ist die aktuelle Version, oder muss ich immer mitdenken, ja, das Spiel wurde, keine Ahnung, 2016 das erste Mal veröffentlicht und es ist eben die 2016er Version, die eine ganz andere oder einen anderen Fokus vielleicht setzt als die 2021er Version.
Ja, also generell, jetzt, wenn ich von Hidden Coach spreche, das ist ja ein Modellprojekt. Das heißt, das soll so als exemplarisch sein für ein Serious Game, was sich auch speziell mit sozialen Medien und Radikalisierung im Netz und mit versteckten Codes beschäftigt. Und in dem Spiel, also das Spiel wird bewusst so auch konzipiert, dass es längerfristig halt auch einfach gültig ist. Also dass bestimmte Mechanismen, die sich natürlich nicht von heute auf morgen ändern, es sind ja meistens nur Themen oder Codes, die sich ändern, aber die Mechanismen bleiben, glaube ich, schon auch längerfristig so, dass eben das thematisiert wird. Also zum Beispiel der Mechanismus, dass man auf persönlicher Ebene die eigene Betroffenheit mit einbezieht und also diese auch psychologischen Taktiken, die bestimmte radikale Gruppen ja auch haben, dass man diese auch beleuchtet und auch Handlungsstrategien eben mitgibt, wie man handelt, wenn eine Person aus dem näheren Umfeld sich radikalisiert. Das ist ja natürlich auch ein Thema, was sich nicht einfach so ändert. Und deswegen würde ich von den anderen Spielen, da kann ich natürlich nicht sagen, wie das da ist, hundertprozentig, aber bei Hidden Codes ist es auf jeden Fall so, dass da Lehrkräfte sich nicht keine Gedanken machen müssen darüber, okay, ist das jetzt aktuell oder nicht. Und sowieso ist es ein sehr, sehr niederschwelliges Spiel, was auch zum Beispiel nicht alles abdecken kann. Also darüber muss man sich natürlich auch bewusst sein, dass es ein Einstieg ist in die Themen der Radikalisierung, aber nicht alles umfassen kann. Aber das ist vielleicht auch gar nicht der Anspruch, sondern der Anspruch sollte ja sein, dass überhaupt dieses Thema mal angesprochen wird oder dass es mal aufgegriffen wird.
Ja, Nicole hat das ja gerade eben schon gesagt. Ich habe auch für mich jetzt schon ganz viele persönliche Arbeitsaufträge aus den letzten 60 Minuten ungefähr mitgenommen. Was wäre denn jetzt für dich als Expertin der Wunsch oder die Botschaft oder der Appell oder die Hausaufgabe an die zuhörenden Menschen?
Also die erste sehr praktische Hausaufgabe wäre, spielen Sie gerne das Spiel Hidden Codes. Das ist einfach auf der Seite der Bildungsstätte zu finden oder auf www.hidden-codes.de. Das kann ja dann auch in die Shownotes. Es ist kostenlos und es gibt Fortbildungen, wofür man sich anmelden kann. Und meine zweite Hausaufgabe wäre, ja, versuchen Sie die Themen an die Schulen zu bringen. Also ob es nun im Kleinen ist, ob es nun einfach im Unterricht mal irgendwie erwähnt wird oder ob es auch im größeren Stil ist, dass sie sich mit anderen LehrerInnen vielleicht zusammentun, um Projekte zu machen. Aber bringt einfach, also ja, ich wünsche mir, dass die Themen Antidiskriminierung, Antirassismus, Feminismus, Antisemitismus, dass sie einfach an die Schulen kommen und ja, das zum einen auch natürlich für die Bildung und die Vermittlung von Kompetenzen, aber zum anderen auch, um SchülerInnen, die vielleicht auch betroffen sind, mitzunehmen und ihnen zu zeigen, okay, wir sehen euch und ihr seid nicht allein.
Vielen Dank.
Vielen Dank.
Vielleicht an der Stelle nochmal im Sinne des Sharing is Caring für diejenigen, die uns nicht auf Instagram folgen und das vielleicht nicht immer mitbekommen, weil wir das im Podcast selbst nicht so oft sagen. Wir haben auch ein Crypto-Pad, das immer sich weiterentwickelnd gedacht ist, auf dem wir all das, was wir so machen, mit allen gerne teilen. Und da gibt es unter anderem so Dinge wie, initiiere ich eigentlich eine Antidiskriminierungs-AG an der eigenen Schule und das haben wir ja auch, ist jetzt schon was länger her, gemacht und die Mail, die wir damals geschrieben haben, ist quasi als Mustermail auf diesem CryptoPad, also man kann sich das da rauskopieren oder zumindest so unterschiedlichste Dinge als Inspiration, Anregung irgendwie nutzen, um das dann selber umzuformulieren. Es gibt eine sehr, 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 mittlerweile sehr lange Literaturliste, die interaktiv gestaltet ist. Also man kann da selber auch noch Titel hinzufügen. Man kann sich auch einfach Inspiration holen für die Dinge, die man vielleicht selber erstmal lesen möchte. Es gibt eine Mustermail an Verlage, falls einem da irgendwas Rassistisches über den Weg läuft, dass man ein bisschen zeitschonend und ressourcenschonend copy-pasten kann und man setzt einfach das Buch und die Seite ein und kann es dann verschicken. Also das sind alles so Dinge, wir teilen das auf Instagram relativ häufig und da ist das, glaube ich, ein bisschen präsenter als im Podcast selbst. Vielleicht packen wir diesen Link dann, damit das Erfüllen deiner Hausaufgabe dann vielleicht auch niederschwelliger funktioniert, dieses Mal auch in die Shownotes, sodass man da vielleicht auch einfach ein bisschen von dem, was nicht nur wir, sondern auch diejenigen, die mit uns irgendwie oft arbeiten, da bisher schon so erstellt haben, ja, damit das einfach auch genutzt werden kann. Denn das ist ja so ein häufig gehörter Spruch im Lehramt, ne? Man muss das Rad ja nicht immer neu erfinden, ne? Man kann ruhig auf Dinge zurückgreifen, die es schon gibt. Und damit wir den jetzt auch mal gesagt haben im Podcast, diese Info für alle, die uns zuhören.
Finde ich super wichtig. Und dann noch letzter Satz. Absolut, man muss das Rad nicht immer neu erfinden. Die Credits müssen an die richtige Stelle gehen. Deshalb folgt bitte Hami auf Instagram und schaut euch da um. Es wird eine Bereicherung für euer Leben und einfach auch für euer LehrerInnen-Dasein sein.
Ja, vielen, vielen Dank, Dankeschön, dass du da warst. Wir haben uns sehr gefreut, dass das geklappt hat.
Ja, vielen Dank euch für das schöne Gespräch. Ich habe auch was gelernt und ich finde eure Arbeit so super. Also macht auf jeden Fall weiter und ja, vielen Dank.
Bis zum nächsten Mal.
Bis zum nächsten Mal.
Dankeschön.
Tschüss.
Tschüss.